Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei bei Nuviso. Wir sind mitten im goldenen Oktober und wir gehen straff auf den 30. Oktober zu, dass er immer ein besonderer Tag ist. Heute, die meisten kennen es unter Halloween, alter Name ist Samhain, der alte Feiertag ist Allerheiligen, All Eve's Soul oder nee, All Souls Eve, so rum. Ja. Aber es ist eigentlich auch egal, wie man das nennt, denn es geht ja nicht um den Namen, sondern es geht um diesen Zeitpunkt. Ja, wir surfen ja immer mit dem Sonnenlauf des Jahres. Die Sonne bestimmt unser Jahr. Und dieser Tag, der ist 40 Tage nach der Herbsttag- und Nachtgleiche. Und es ist tatsächlich so, immer nach den vier Kardinaltagen, 40 Tage danach ist ein besonderer Tag. Wenn wir jetzt uns das Jahr als Kreis vorstellen, dann ist direkt gegenüber von Halloween Samhain ist der 30. April, ist Walpurgisnacht. Es ist also ein besonderer Zeitpunkt, um den es da geht. Gar nicht so sehr um den Namen. Und ganz ehrlich, ich sehe das auch durchaus kritisch, wenn da viele so, in vielen, wenn wir so diesen amerikanischen Dingern so nachfolgen, obwohl ich größten Respekt habe vor Amerika und seiner Kultur. Aber letztens ist es mir gar nicht so wichtig. Ja, Hauptsache ist überhaupt, dass wir Leute diesen Tag begehen, weil das ist die Energie des Tages, die zählt. Und um was es daher geht, ist Samhain und Halloween, um was es daher geht, ist dieses sich auseinandersetzen mit der Dunkelheit. Die dunkle Jahreszeit kommt. Und zwar für Menschen bei uns hier im hohen Norden, und das sind wir, wenn du die Welt anschaust, sind wir ziemlich weit im Norden, war das schon immer eine wichtige Sache, diese Rhythmen von Licht und Dunkelheit, und jetzt kommt die Dunkelheit. Deswegen habe ich auch heute ein Thema für euch am Start, was sich dem wunderbar anpasst, was damit auch resoniert. Das ist ein bisschen Dark Stuff, ein düsteres Thema. Es wird heute gehen um Vampire. Und ja, wo wir bei der Dunkelheit sind, glaube ich, muss ich jetzt erstmal ein Lichtlein anzünden. Und ja, das ist ja auch fast schon so ein Akt, so ein kleiner ritueller Akt, jetzt hier beim wirklich düsteren Thema ein Lichtlein anzünden und uns dem widmen. Ne? So. Jawohl. Brenne, Feuerchen, brenne. Jo, Vampire. Großes Thema. Interessiert mich auch schon lange. Ich habe es auch schon lange auf dem Schirm. Ich erinnere schon beinahe vor einem Jahr so zu dem Zeitpunkt schon mal so eine Sendung gemacht, aber ja, der Fluss der Energie lief halt woanders hin. Aber das Thema beschäftigt mich schon ganz lange. Ich finde das ein total spannendes Thema. Und ich hatte eigentlich vor, heute auch mal viel darauf einzugehen, so auf die Geschichte von dieser Idee von Vampir. Wo kommt das eigentlich her? Auch auf diese fantastischen Welten. Und ich finde, das ist ein hochspannendes Thema. Wo kommt so ein Glaube her? Weil gleich mal vorweg gesagt, also aus meiner Sicht, ich habe viel gesehen auf dieser Welt, aber ich glaube nicht, dass es einen Vampir oder irgendwelche Dämonen in Fleisch und Blute gibt, sondern es hat zu tun mit unserer menschlichen Psyche. Was nicht heißt, dass es nur Fantasie ist. Ja, weil der menschliche Geist ist ein kreativer Geist und das ist auch eine Art von Wirklichkeit, auch das Feinstoffliche. Und eigentlich wollte ich mich viel damit beschäftigen, so, aber habe mich doch da nochmal umentschlossen. So. Meine eigenen Recherchen haben noch ein paar andere Zusammenhänge ergeben, die mich total faszinieren, die ich total spannend finde. Und passt gut auf, weil hier kommt jetzt wirklich auch Zeug, was also ein paar Zusammenhänge hat, so glaube ich, noch kein anderer aufgestellt. Oder zumindest habe ich davon noch nie irgendwas gelesen oder gesehen. Deswegen kommt hier auch durchaus ein bisschen was Neues ins Spiel. Der Vampir, jetzt so ganz allgemein gesprochen, ist es ja eine Art Wesen, ein totes Wesen eigentlich, was sich vom Leben saugt. Es geht also, das zentrale Element ist wirklich das Energiesaugen. Das Energie von einem anderen Lebewesen, von einem gesunden Organismus saugen. So. Das hat also das ist, glaube ich, so das Grundprinzip, was dahinter steht. Und dann gibt es einzelne Facetten, so, die sich da aufspalten, aber das ist so die Grundidee. Und zentral ist bei dem Vampir-Glauben, auch also modernerer Art, natürlich auch das Blutsaugen. Das spielt da auch eine zentrale Rolle. Aber Blut ist dann auch da symbolisch eben für den Lebenssaft, für die Lebenskraft, aber auch aus so einer moderneren Sicht, es ist auch der Träger von Genetik. Es ist auch das, was den Menschen einzigartig macht, was auch einen ganz großen Einfluss hat, auf was der Mensch eigentlich ist. Also Blut ist wirklich eine ganz, ganz besondere Flüssigkeit. Und aber, wie gesagt, ich wollte heute, gehe jetzt heute nicht so sehr auf die ganzen feinstofflichen Phänomene ein, die dieses Thema auch einem bereiten würde, sondern ich möchte mich echt schon sehr auch auf das konzentrieren, was in unserer Welt ist. Und ich habe euch jetzt mal hier ein Bild am Start, ein Bild mitgebracht. Das ist für mich ein Vampir unserer Zeit. Das ist Jimmy Savile. Ich kann euch gar nicht jetzt die ganze Jimmy Savile-Geschichte aufdröseln. Das wäre ich auch mal eine eigene Sendung wert. Und das ist kein schönes Thema, das kann ich auch sagen. Jimmy Savile, aber das ist nur für die Leute, die es nicht wissen. Weil es wissen immer noch erstaunlich wenig Leute. Ich weiß, die meisten bei euch schon, aber trotzdem, so in Kürze wäre es Jimmy Savile. Der ist eine britische Medienfigur, bei BBC groß geworden, seit den 60er Jahren. Der ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Und es sind schon zu Lebzeiten, gab es ja schon jede Menge Gerüchte und Anschuldigungen, dass der ein Sexualstraftäter ist. Und zwar im großen Ausmaß. Da geht es auch um Kindesmissbrauch und es geht um mehr noch, es geht auch um Mord. Also wirklich übelste Dinge. Und nach seinem Tod, der erst vor ein paar Jahren war, da ist wirklich fast wie ein Damm gebrochen. Und was da an Informationen rauskam, ist unglaublich. Stand heute, was man so über Jimmy Savile weiß, gehen die Opferzahlen von dem Typen in die Hunderte, vielleicht sogar in die Tausende. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Grausamkeiten sich dieser Mensch hingegeben hat im Missbrauch von Kindern. Das geht bis hin zur Nekrophilie und solchen Geschichten. Und ich erspare euch die Details, ja, weil wir sind auch ein Familiensender. Und auch heute, ich werde jetzt auch keine grafischen Bilder haben. Also, nee, grafisch sei falsch. Das ist eine blöde Übersetzung vom Englisch. In Englisch sagt man graphic. Aber es gibt im Deutschen gar keinen Sinn, grafisches Bild. Ich werde keine Bilder haben, die jetzt euch schockieren oder sowas. Aber solche Menschen leben hier auf der Welt. Leute wie Jimmy Savile. Und wie tief das geht, das können wir uns zum Teil gar nicht vorstellen. Und um was es mir hier heute geht, ist eben zu zeigen, dass das auch eine Art von Vampirismus ist. Dieses Aussaugen von Energie in dem Fall eben von Kindern und Jugendlichen. Ja. Aber jetzt trotzdem, um hier bei ihm anzukommen, starten wir jetzt trotzdem mal ganz weit hinten. Ja, ganz weit hinten. Denn das Phänomen Vampirismus ist ganz, ganz alt. Das Wort Vampir, okay, das kommt so aus dem Serbischen, aber diese Idee eines Wiedergängers, also etwas, was aus dem Reich der Toten wieder ins Reich der Lebenden kommt, um von den Lebenden irgendwie Lebensenergie abzuziehen oder die zu verfolgen oder sowas, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz alte Geschichte. Tatsächlich, was Sigmund Freud hat mal gesagt, dass die Erfindung des Dämons die erste intellektuelle Leistung des Menschen war. Dem stimme ich nicht zu. Ja, möchte ich ganz klar sagen. Also da stimme ich nicht zu, weil ich habe euch auch hier schon öfter auch gezeigt, wie alt eigentlich menschliches Leben ist und welche Kontinuität da ist. Und wenn wir da in diese Zeiten reinkommen, von was ich auch mal in Archäologie, in der Archäologie-Sendung besprochen habe, dann kommen wir in eine Zeit, wo es sowas noch nicht gab. Da wurde der Mensch noch eins, weil da gab es keine Dämonen. Sondern das ist erst irgendwann, ist das erst in der Psyche des Menschen entstanden. Deswegen stimme ich da Sigmund Freud nicht zu, aber es ist trotzdem, was wichtig ist, ist diese Aussage, es ist was ganz Altes. Das ist eine ganz alte Geschichte. Und wir treffen die auch in ganz vielen Kulturen wieder, mit verschiedenen Varianten. So. Und spannend ist auch, dass es tatsächlich auch die Archäologie bestätigt, dass es bei diesem Phänomen um einen ganz alten Glauben handelt oder etwa ein ganz altes Kulturphänomen, so möchte ich es mal nennen. Ne? Und wir haben tatsächlich auf der Welt mehrmals gewisse archäologische Funde gemacht, die darauf hindeuten. Also ganz eigenartige Begräbnisriten, wie zum Beispiel bei dem hier. Das ist in, ich habe es mal aufgeschrieben, in Drawsko in Polen wurde das hier entdeckt. Und ich meine, guckt euch mal dieses Grab an. Ne? Das ist eigenartig. Also nicht nur die Kopfposition ist eigenartig, der Kopf wurde schon, bevor dieser Mensch beerdigt wurde, der Leichnam beerdigt wurde, wurde der Kopf abgetrennt und den hat man dazugelegt. Dann sehen wir hier diese rötlichen Dinge, das sind zwei richtig fette Steine, die man da oben drauf gelegt hat. Und hier auch noch, hier vorne in den Armen auch noch Stein und auch die Hände scheinen hier irgendwie nicht mehr da zu sein. Ja. Also das ist irritierend. Ja, was hat diese arme Seele, dieser Mensch, was hat die anderen dazu bewogen, diesen Menschen so zu begraben? Es gibt wirklich solche archäologischen Ausgrabungen, gibt es mehrmals. Sie sind selten, jetzt in der Relation zu den vielen Gräbern, die man findet aus allen Zeiten. Da sind selten solche Sachen dabei, aber in absoluten Zahlen gibt es doch mehrere. Es gibt mehrere solche Funde in verschiedenen Ländern in Europa und auch in verschiedenen Zeiten. Allerdings kann ich auch sagen, ähnlich wie auch Spuren von Menschenopfern und so weiter, in der ganz alten Zeit findet man das nicht. Ist auch wieder interessant. Aber ab einer gewissen Zeit ist es halt gekommen und vereinzelt tauchen solche Phänomene auf. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Hier guck mal, was man mit dem gemacht hat. Ja, das ist so ein Eisenbügel hier über den Hals. Das sind sozusagen so Mechanismen, die man eingebaut hat, damit dieser tote Mensch nicht wieder aufersteht aus seinem Grab, um dann irgendwie die Leute zu stressen. So. Und ganz ehrlich, das ist mich irritiert das zutiefst. Weil ich denke mir, was waren das für Menschen? So, was war da zu Lebzeiten los? Was hat die anderen dazu bewogen, dass dieser Mensch so behandelt wird? Es sind auch manchmal einzelne, also Individuen auf einem Friedhof. So. Alle anderen sind normal beerdigt nach den Sitten ihrer Zeit und ihrer Kultur. Und dann ist auf einmal ein Grab ist dann so dabei. Was ist da los? Was passiert da so? Was für eine Geschichte steht dahinter? Werden wir nie erfahren, aber es zeigt halt, dass es diese Angst, dass aus dem Totenreich was zurückkommt, das gibt schon ganz lange so. Weiteres Beispiel habe ich hier noch eins, weil das auch irgendwie krass ist, jetzt nochmal von einer anderen Ausgrabung. Das ist, glaube ich, in England gefunden worden. Und guck mal hier, das ist eigentlich ein Kinderschädel. Also es ist ein Kinderleichnam und den hat man so einen riesengroßen Stein so direkt in den Mund rein. Das so, damit er nicht mehr beißen kann oder sowas. Also ich, und das ist ein alter Kram. Da fragt man sich, wo kommt das her? Spannendes Thema so. Aber für uns jetzt heute reicht es einfach zu erkennen, dass es diese Sorgen, dass es die schon ganz, ganz lange gab. Ja. Aber wenn wir das jetzt anschauen und auch uns damit beschäftigen, mit den Geschichten, die so aus Transsilvanien und so kommen, dann ist ja das Bild des Vampirs, das ist sowas wie ein wilder Dämon. Das ist ein wirklich archaisches Wesen, hässlich, bösartig, aus dem Untergrund kommen, aus dem Totenreich kommt und sowas. Ja. So eine Art, ja, wie es bei den Afrikanern und dann, die ihre Kultur dann auch mitgebracht hat nach Amerika, wie es zum Beispiel das Wort Zombie auch ausdrückt. Das ist auch nichts anderes. Ein Toter, der wieder irgendwie zu Leben erwacht. Nein, nicht wirklich Leben, aber der wieder sich bewegt, der wieder auf einmal wirkt in unserer Welt, in der Welt der Lebendigen. So. Diese Geschichte gibt's schon ganz lange. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass wir heute so diesen, wenn wir heute an Vampire denken, dann hat das ja meistens was zu tun mit so einem, mit sowas Aristokratischen, so ein Gentleman und so. Und wie ist es dazu gekommen? Das interessiert mich auch. Zunächst mal muss man sagen, diese Vampirgeschichte ist in unser mitteleuropäisches Bewusstsein, ich rede jetzt von moderner Zeit, im 18. Jahrhundert wiedergekommen. Im Balkanraum hat das natürlich hier in den Dörfern eine alte Geschichte. Aber bei uns jetzt in unserer modernen Welt ist auch das Wort Vampir ist gekommen im 18. Jahrhundert. Und da gab es tatsächlich in Serbien und in anderen Balkan-Dörfern, das ist ein wildes Land, das ist bergig und oben diese Dörfer abgeschieden. Und da gab es mehrere bekannte Vampirepidemien. Das ist auch wirklich abgefahren. Also wo Leute da in so einem Dorf dann echt auch durchgedreht sind. Und dann da wurden wieder Leichname ausgegraben und wurden dann gepfählt. Und richtig düstere Dinge so, die da abgelaufen sind. Und zu jener Zeit war aber dann schon Serbien Teil des Habsburgerreichs. Also Österreich-Ungarn und eben ein moderner Staat. Ja. Und die haben dann tatsächlich, haben die dort dann Ärzte, ich weiß nicht, ob man schon Wissenschaftler im modernen Sinne sagen kann, wenn wir vom 18. Jahrhundert sprechen, aber Leute mit so einer rationalen wissenschaftlichen Herangehensweise dahin geschickt, um diese Epidemien, die sich da verbreitet haben, und zwar eine geistige Epidemie, also diese Vampir-Hysterie, diese Angst, um das zu untersuchen, dieses Phänomen. Und tatsächlich, selbst diese Doktoren, die da hingekommen sind, haben dann auch halt angefangen, dann so Leichen zu exhumieren, haben dann festgestellt, die eine Leiche ist irgendwie total verwest, wie man es erwarten sollte. Und 2 Meter daneben ist im gleichen Milieu sozusagen begraben eine Leiche, die noch nicht verwest ist. Und da kamen dann diese Vampire, die Ideen auf. Und so ist dieses Gedankengut oder diese ganzen Erzählungen, so als ein bisschen Creepypasta, wie man so schön sagt, ist es so nach Mitteleuropa gekommen. Und dann auch an die Ohren halt von den damals modernen Menschen im 18., 19. Jahrhundert. Ja. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Sprung ins 19. Jahrhundert. Und hier erzähle ich euch eine ganz, ganz faszinierende Geschichte, die auch zentral steht bei dieser Kulturgeschichte von was eigentlich Vampire sind. Und zwar gehen wir jetzt ins Jahr 1816. 1816. In jener Zeit haben so Aristokraten oder die Upper Class, vor allem von der englischen Upper Class, weil England wahrscheinlich zu der Zeit mit das fortschrittlichste Land war, das tritt dann ein, dieses viktorianische Zeitalter, 19. Jahrhundert, England war, das war das englische Jahrhundert. Und viele englische Leute aus der Upper Class, aus dem Adel, die haben in jener Zeit einfach aus reinem Interesse, haben die angefangen, Reisen zu unternehmen in Europa. Das sind im Grunde die Anfänge des Tourismus. kannst du sagen. Es waren englische Adlige, die halt unterwegs waren. Le Grand Tour hat man das damals genannt. Und Paris anschauen und dann Griechenland, was auch immer so. Auch je nachdem, wo man hinkonnte. 1816 ist auch, dieses Jahr nicht ganz ungefährlich. Manche Teile von Europa ist ein Krieg und so weiter. Und es gab eben so ein paar eine kleine englische Gruppe, die eben auch so eine Grand Tour gemacht hat. Und der Maestro, das war ein gewisser Lord Byron. Lord Byron, der hat seine Grand Tour gemacht. Ja. Lord Byron ist bekannt als Romantiker, als Poet. Und der hat eben so eine kleine Entourage gehabt von Leuten, die die hatten das Geld auch dazu. Und England hat auch nicht das schöne Klima, und dann macht man eben Grand Tour. Und diese Grand Tour hat sie in die Schweiz geführt. Und das war das Jahr 1816, wo die in der Schweiz waren. Jetzt muss man sagen, das Jahr 1816 war ein ganz besonderes Jahr. Das ist eingegangen in die Geschichte als das Jahr ohne Sommer. Wirklich interessant, weil wir auch heute dieses Thema Klima so sehr sensibel betrachten, also in unserer Zeit. Sehr spannend, 1816. Das war ein Jahr, wo ich in weiten Teilen von Europa gar nicht richtig Sommer wurde, sondern wo es extrem heftige Wetter gab. Sehr kalt, Schnee im August, ansonsten auch sehr, sehr viel Regen, also wild. Ja. Und das hatte große Auswirkungen. Ja. Damals wussten die Leute nicht, woher das kommt. Heute wissen wir, das hat mit sehr aller Wahrscheinlichkeit nach sehr wahrscheinlich mit einem Vulkanausbruch zu tun gehabt. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil ich den immer vergesse. Das war der Tambora. Eigentlich ein schöner Name. Ich glaube, jetzt werde ich auch nicht mehr vergessen. Tambora. Der Vulkan Tambora, der ist 1815 ausgebrochen. Der ist auf der anderen Seite der Erde. Der ist heute Indonesien oder sowas. Und dieser Vulkanausbruch, der war so groß, nicht zu verwechseln mit dem Krakatau Ende des 19. Jahrhunderts. Der Tambora, der Ausbruch des Tambora war noch größer. Vermutlich noch größer als Vesuv oder sowas. Und dieser Vulkan hat so dermaßen viel Asche und Rußpartikel rausgehauen, die sich dann global in der Atmosphäre verbreitet haben. Und das hat dafür gesorgt, dass in der nördlichen Hemisphäre ein Jahr gab, eben mit weniger Sonnenlicht, mit weniger Wärme, ist weniger Licht an die Erde gekommen. Und ganz viele Aerosole in der Atmosphäre, die dann für Wolkenbildung sorgen, ein Schleier sozusagen, der über dem Land liegt. Und das hat direkte Effekte auf das Wetter, und dann hat es eben extrem viele Niederschläge gehabt und so weiter. Und das war heftig. Für die Menschen war das damals ein katastrophales Jahr. Es gab einige Gegenden auf der Welt, wo das Hungersnöte ausgelöst hat, weil da waren riesen Missernten. In Nordamerika war das so, aber auch bei uns in Europa. Nicht überall gleich, ist auch interessant. So in Osteuropa, da war das weniger ein Problem. Aber auch bei uns in Deutschland wissen wir, dieses Jahr ohne Sommer 1816, das war in manchen Gegenden ein Hungerjahr. Ich war letztes Jahr war ich in der Schwäbischen Alb, total spannende Gegend, die ich euch nur empfehlen kann. Und da war das zum Beispiel so, da sind die Menschen verhungert, weil du konntest in diesem Mittelgebirge schon nicht mehr richtig, da gab es totale Ernteausfälle. So. Das hatte weitreichende Folgen, und auch in der Schweiz war es eben ziemlich, ziemlich übel. Und genau in diesem Jahr 1816 war eben Lord Byron auf seiner Grand Tour. Und in diesem Sommer, in diesem Jahr ohne Sommer, war er in der Schweiz, in Genf, um genau zu sein. Und hatte dort sein Zuhause bezogen in der Villa Diodati. Und ich habe ja auch mal ein Bild dabei. Es ist so hier in Genf, ziemlich nah an der Küste, am Ufer gelegen, Genfer See. Und in dieser Villa Diodati, die steht heute noch, kann man heute noch anschauen. Ich habe ein historisches Bild mal gewählt, aber die steht heute noch. Dort waren die sozusagen in diesem Sommer wie eingeschlossen. Sie konnten nichts machen, man konnte die schöne Bergwelt nicht genießen, keine Ausflüge machen, sondern die Lord Byron und seine Gesellschaft, die waren halt die ganze Zeit in der Stube gehockt. Und dann wussten die halt nicht, was sie da so mit der Zeit so anfangen sollten. Und haben sich halt dann vor allem sehr, sehr viel unterhalten. Wir müssen uns vorstellen, dass man in der damaligen Zeit, das waren Leute, die sehr progressiv waren. Die waren alle hochgebildet, die hatten alle, die waren finanziell unabhängig, konnten reisen. Das waren Menschen, die konnten auch gewisse Konventionen durchbrechen. Die hatten die Muße auch. Ja. Und was sie dort gemacht haben, und das weiß man recht gut, was die gemacht haben, weil eben dieser Lord Byron als bekannter Dichter, der hat auch ganz viele Briefe geschrieben immer, und dann beschreibt er das, was er da gemacht hat. Das heißt, was ich euch jetzt erzähle, ist gut dokumentiert, man weiß das. Die haben halt dann diese Zeit damit verbracht, sich auch, wie man es halt macht bei so miesem Wetter, weißt du, am Kaminfeuer sitzt man abends zusammen, und dann erzählen die sich zum Teil Schauergeschichten oder unterhalten sich auch einfach über das, was wir heute Grenzwissenschaften nennen. Ja? Und man weiß das ganz genau. Das war, wie die sich da beschäftigt haben. Und da haben sie sich beschäftigt mit Themen wie Spiritismus, Galvanismus. Das ist auch eine interessante Sache. Galvanismus ist so erfunden nach oder benannt nach seinem Erfinder Luigi Galvani. Das ist ein italienischer Wissenschaftler, ich glaube, es ist sogar noch 18. Jahrhundert gewesen. Und der hat das erste diesen galvanischen Effekt entdeckt. Das heißt, wenn man, das lernen heute auch die Kinder in der Schule, dieser grausame Versuch, was ist jetzt ein Tierversuch, dass eben ein Stromschlag, oder das, nein, kein Stromschlag, aber dass du mit statischer elektrischen Strom kannst du Muskeln zur Kontraktion bringen. Ja, dieses berühmte Froschenkel-Experiment. Ja. Also über solche Dinge haben die sich unterhalten. Ja. Und unter anderem auch, und das finde ich auch ein sehr interessantes kleines Detail hier, solltet ihr mitnehmen, mich hat es fasziniert. Unter anderem haben die sich auch unterhalten über Erasmus Darwin. Erasmus Darwin, der in der Zeit, wo die gelebt haben, auch als so eine Art Genie galt. Heute ist der Name ja, verbinden wir mit was ganz anderem. Heute denken wir an seinen Enkelsohn, an Charles Darwin. Ja, der hier die Evolutionstheorie dargelegt hat. Und das ist so, der so hochgehalten wird. Sein Großvater Erasmus Darwin, den haben wir heute gar nicht mehr auf dem Schirm. Dabei ist es eine super wichtige Persönlichkeit. Der galt in seiner Zeit als Genie. Ich habe an anderer Stelle schon mal, als wir über, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, aber da ging es darum, über diesen Golden Darwin Family Tree und auch ihre eigene Eugenik und so weiter. Transhumanismus, also dieser Weg dahin. Da habe ich schon mal über Erasmus Darwin gesprochen. Hochinteressante Figur. Der war in ich glaube, es war die Universität Oxford. Oxford und Cambridge, das sind diese beiden alten englischen Universitäten. Ich glaube, der war in Oxford. Und der hat dort eine der wichtigsten Logen gegründet, die sogenannte Lunar Lodge, die deren Nachfolger dann Herausgeber sind von so großen wissenschaftlichen Zeitschriften und so weiter, die seit damals, und so habe ich das ja da im Großen schon erklärt, sozusagen den Weg, wie nennt man das heute, framen, ja, den Weg vorgeben, wo geforscht wird, also gerade Naturwissenschaften, Biologie. Und zentral war dann natürlich dieses Thema Darwinismus und Evolutionstheorie. Aber sei es drum, das könnt ihr alles nochmal nachhören und nachschauen, aber auf jeden Fall eine faszinierende Figur. Und dieser Darwin unter anderem wurde dem halt nachgesagt, und man weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Es wurde ihm nachgesagt, dass der damals, weil er so ein Genie war, auch schon Experimente gemacht hat mit toter Materie. Und die Idee, dass du mit Hilfe von galvanischen Effekten tote Materie wieder zum Leben bringst. Und es wurde dem Darwin wurde nachgesagt, dass der das schon geschafft hätte. Das waren also die Themen, mit denen die sich da beschäftigt haben. Okay, das ist das Setting. Ja. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen mehr über Lord Byron sprechen. Ja. Ich habe hier ein Bild von ihm mitgebracht und so hat er sich wahrscheinlich auch gerne selbst gesehen. Und so ist die allgemeine Wahrnehmung. Ich meine, der ist jetzt vielleicht in Deutschland nicht, in der Masse vielleicht nicht so bekannt, aber in England ist der Name schon groß. Ja, das ist halt der in englischer Sprache wahrscheinlich wichtigste Vertreter der Romantik. Das war ein Lyriker, hier auch wird er gezeigt, so ein Mann der Schrift, ein Gentleman, edel. Ja, und der halt so diese schönen Geschichten schreibt und romantisch halt, ein romantischer Dichter. So ist unsere Wahrnehmung von Lord Byron und seine Gedichte sind auch eben oft, da geht es ganz oft um Liebe auch und so weiter. Es scheint mir aber so, dass es ein bisschen ein verklärtes Bild ist, was wir so haben. Ah ja, der Poet, dieser Feingeist. Denn tatsächlich war das ein Typ, der zu seinen Lebzeiten eine skandalöse Figur auch war. Es ist ja in dieser Zeit, 19. Jahrhundert, waren ja die Werte extrem eng, also gerade in dieser englischen Gesellschaft. Ja. Und der Typ hatte halt ständig Skandale, schon in seiner Jugend, Frauenaffären mit irgendwie mehr oder weniger Verwandten, irgendeine Cousine war da mal im Gespräch. Dann hat er geheiratet, aber war ständig in Skandale verwickelt. Das wurde auch alles mal ausgebreitet. Und damals gab es auch schon eine Presse, da ging es schon los. Und der war eben so eine öffentliche Figur als Dichter und als so eine Skandalnudel. Und immer wieder stand es da drin, hier hat er da wieder die Ehe gebrochen und so weiter. Ich meine, das klingt jetzt alles erstmal so ja noch, naja, es war so ein Gigolo, so ein Casanova-Typ oder sowas. Aber was dort eigentlich zum Vorschein kommt, ist ein Typ, der der Frauen missachtet. Das ist jetzt kein Poet in dem Sinne wie der Barde oder der Troubadour, der sozusagen eine Hommage auch macht, der das weibliche Prinzip auch für edel hält und das hochhält, sondern der Typ, der hat sich permanent vergangen an Minderjährigen. So muss man das sagen. So. Und das ist auch nicht, dass das irgendwelche Gerüchte sind. Beispielhaftes, weil er hat alles aufgeschrieben, er war Dichter. Und einen Brief, den er an einen seiner Freunde geschrieben hat, und noch in ganz jungen Jahren, da schreibt er so über sein Dienstpersonal. Die Dienstmägde, die bei Lord Byron dort Dienst tun müssen. Und ich zitiere nur einen Satz, weil der eigentlich schon ganz viel sagt, finde ich. Ja? Also Zitat, was Lord Byron dort schreibt über die Dienstmägde. The youngest is pregnant. I don't need to tell you by whom. Die jüngste von den Dienstmägden ist schwanger. Ich muss dir nicht schreiben, von wem. Ja? Das hat er geschrieben. Was wir dort vorfinden, ist also ein Typ, der ständig junge Frauen missbraucht hat. Weil, das ist ja die Frage, glaubt ihr, dass dieses junge Dienstmädchen, dass die sich gerne hat schwängern lassen vom Lord Byron, weil es halt so ein gut aussehender, charmanter Verführer ist? Eher nicht. Es ist eher so, dass das in einer Zeit war, wo du als Dienstmagd von irgendwelchen Adligen einfach keine Rechte hattest. Der hat dich geschwängert, es kommt ein junges Mädchen aus einfachsten Verhältnissen, mit 14, 15 kommt die dort in den Haushalt, soll dort das Haus pflegen. Und wird geschwängert. Dadurch ist der ihr Leben ruiniert. Ihr wisst, wie das ist heute noch in manchen Gesellschaften so. Und in England und in Europa war das damals, waren das die Werte, wenn du als Mädchen dann nicht mehr Jungfrau bist. Ich meine, wen willst du dann heiraten? Du hast gar keine Perspektive mehr im Leben. Also das ist mehr als nur so, ja, eine Affäre oder sowas, wo man dann drüber hinwegsehen könnte. Sondern das ist wirklich eine Geringschätzung von Leben. Ja, das ist, was so dieser Lord Byron halt für einer war. Ja? Und der hat da ständig so diese Affären gehabt. Ja, ja, warum erzähle ich das jetzt so? Weil dieser Lord Byron spielt hier eine zentrale Rolle. Also, die sitzen da in dieser Villa Diodati, das Wetter ist total schlecht. Und die beschäftigen sich so mit grenzwissenschaftlichen Themen aus ihrer Zeit. Galvinismus, ihr Erasmus Darwin und die Fragen des Lebens. Und kann man überhaupt tote Materie wieder beleben und solche Sachen. Ja? Und dann, weil sie aber gleichzeitig auch Künstler sind, Literaten, haben sie dann beschlossen, wir könnten noch einen kleinen Wettstreit machen. Jeder von uns schreibt so eine düstere Schauergeschichte. Das war auch literarisch höchst wertvoll. Das waren so diese Anfänge auch von schwarzer Literatur und so weiter. Hochspannend, ne? Und ich bin selber, ich mag solche Literatur gerne. Edgar Allan Poe, Lovecraft, also spätere Vertreter. Aber das war so eben deren Idee. Lass uns da so eine Geschichte schreiben. Und von einer von diesen Geschichten, die da entstanden sind, dann in der Villa Diodati 1816, habe ich euch schon mal erzählt. Und das ist eine der bedeutendsten Geschichten auch für dieses ganze Genre. Genre stiftend, möchte man fast sagen. Und das ist Mary Shelleys Erzählung von Frankenstein. Frankenstein oder der neue Prometheus. Und ich habe euch das schon mal erzählt, vor nicht allzu langer Zeit, als ich über Adam Weishaupt gesprochen habe und den Illuminatenorden. Adam Weishaupt, der in Ingolstadt ein Professor war. Und ich bin mir sicher, obwohl das nirgendwo in der Literatur steht, aber ich bin mir sicher, dass Mary Shelley hat in ihrer Geschichte Frankenstein eine Allegorie geschrieben. Und sie hat dort echte historische Personen genommen und die sozusagen verwandelt in ihre Geschichte. Und eins der Vorbilder von diesem Dr. Frankenstein ist Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, der sozusagen den neuen Menschen schaffen wollte. Den Menschen der reinen Vernunft, losgelöst auch von den Traditionen von Kirche und so weiter und von diesem ganzen christlichen Weltbild. Das war die Idee von diesen Revolutionären. Eine Idee, die sich übrigens dann bis in unsere moderne Zeit zieht. Also wenn du jetzt liest, was weiß ich, von die Rote Bibel von Mao Zedong oder du liest dann vorher schon Marx oder du liest Lenin oder auch hier in der arabischen Welt, wenn du von Gaddafi die grüne Fibel der Revolution liest, Faschismus, wenn du von Hitler liest. Es geht ständig darum, diesen neuen Menschen zu schaffen. So ein Bild, was auch schon dann Nietzsche gehabt hat, der Übermensch und so weiter, diesen Supermenschen. Das ist so, und das ist im Grunde genommen diese Hybris, wie ich sie auch nenne, dieser faustische Hybris, sich zu überheben über die Natur. Nein, wir machen jetzt die Menschen selbst. Und das ist sozusagen Weishaupt, ist der geistig den neuen Menschen schafft. Und dann hat sie das aber auch, und das ist ein geniales Buch, echt Mary Shelley, großartig. Aber dann hat sie eben auch diese andere Figur genommen, die es im echten Leben gab, der nämlich, der wirklich mit toter Materie rumhantiert war. Das war dieser Erasmus Darwin. Aber das ist nicht freaky. Ich meine, Frankenstein, eine der entscheidenden Figuren und witzigerweise auch mein eigener Name, ich kenne das, seit ich Kind bin, ja, Frankenstein. Und deswegen ist auch dieses Frank Stoner, ist auch so ist ein mehrfaches Wortspiel auf mehreren Ebenen und das spielt da auch mit rein, Frankenstoner und so weiter. Aber ist es nicht faszinierend, dass diese Mary Shelley sowohl Adam Weishaupt als auch eben diesen Erasmus Darwin porträtiert, eine Allegorie auf die schreibt und letztens auch davor warnt, weil was da rauskommt, ist nicht dann der edle neue Mensch, sondern es ist ein Monster, ein entwurzeltes Monster. Und das ist dann auch noch so ein weiteres Motiv, was da bei ihr reingeht. Aber wir sind jetzt kein Literaturclub, aber es ist nur so am Rande. Es wäre dann auch noch hier von Paradise Lost, also diese Idee des Menschen, der halt ausgestoßen ist und so weiter. Also das ist alles diese Frankenstein-Geschichte. Finde ich hochspannend. Aber in der Villa Diodati in diesem Sommer ist noch eine zweite Geschichte geschrieben worden, die auch wirklich Bedeutung hat für die, nicht nur Literaturgeschichte, sondern für die Kulturgeschichte. Denn dort ist auch das erste Mal dieser Typus des Vampirs entstanden, so wie wir ihn heute kennen. Nicht mehr dieses wilde, archaische Wesen so aus, mit Brutalität, weißt du, so ekelerregend und so weiter, so was aus dem Totenreich kommt, sondern dort ist es in dieser Geschichte, der Vampir, so heißt die auch, in dieser Geschichte ist das erste Mal diese Idee gekommen von dem Vampir als Gentleman, der Vampir als Aristokrat, das Edle. Was wir dann später ja, also später noch viel bekannter hat, dieses Image dann gemacht, natürlich Bram Stoker mit seinem Roman Dracula. Aber der ist ja wesentlich später gekommen, das waren 60, 70 Jahre nach dieser Geschichte hier. Aber es war dort in der Villa Diodati, wo das erste Mal eben der Vampir rausgeholt wurde aus der Mythologie, wenn du willst, und übertragen wurde in wirklich in unsere Welt. Das ist der Gentleman, das ist der blutsaugende Aristokrat. Und geschrieben hat diese Geschichte John Polidori. John Polidori, der eben Teil war von dieser Entourage von Lord Byron. Tatsächlich war der eigentlich gar nicht Literat, sondern der Polidori war der Leibarzt von Lord Byron. Aber es war halt so dieser Zirkel, so waren die halt drauf. Und John Polidori hat eben dann auch diese Geschichte geschrieben. Und das, was ich euch jetzt sage, das ist jetzt nicht meine Entdeckung, sondern das sieht die Literaturwissenschaft so. Und wahrscheinlich ist es auch belegt durch Briefe, die geschrieben haben. Der John Polidori, der hatte auch eine klare Vorgabe für diesen Typus des Vampirs. Also auch sein Buch ist eine Allegorie. Und es geht da um ein echtes Vorbild, eine Charakterstudie, die er zeichnet, die einen echten Menschen darstellt, den er dann sozusagen zu diesem Vampir macht. Und das Vorbild für John Polidori, der Prototyp von diesem, das, was wir als Vampir sehen, das war er, das war Lord Byron. Lord Byron ist der Vampir. Und das ist dieser Prototyp des Aristokraten, der sozusagen das Volk aussaugt, der sein eigenes Eugenikprogramm setzt. Alte Geschichte hier in Europa, dieses das Jus Prime Noctem, wie man sagt, das Recht der ersten Nacht, wo ein Leibeigner im wahrsten Sinne des Wortes Leibeigner war. Du warst Leibeigner von irgendeinem Grafen, einem Fürsten, einem Aristokraten. Und der konnte mit den Menschen machen, was er wollte. Das hat viele Dimensionen. Da geht es natürlich um einfach Lustauslebung, die einem die Macht gibt. So wie ein Lord Byron halt irgendwie seine Dienstmädchen schwängert, wie er einfach Bock hat. Das hat er gar keinen Respekt davor, das ist dem egal. Das geht aber bis hin zu eben diesem Gedanken des Recht der ersten Nacht. Dass also der Fürst oder der Aristokrat, dass der größere Rechte hat, seine Genetik weiter zu verbreiten. Das ist also so vom Grundgedanken her auch schon so eine Eugenik-Geschichte. Spannend wiederum, weil dieses ganze Thema Eugenik und Blutreinheit, das kommt ja dann an anderer Stelle, taucht es wieder so sehr auf, eben in dem, was ich vorhin kurz angedeutet habe, diese Anfänge von Transhumanismus, diese ganze Geschichte von Darwinismus, da geht es ja auch um Rassismus und all diese Dinge. Und das spielt hier mit rein. Der Aristokrat, der sich das Recht rausnimmt, sozusagen seine Gene stärker zu verbreiten. Das geht ja bis Genghis Khan. Also das ist weltweit, dieses Phänomen. Oder vielleicht nicht überall, aber es gibt es nicht nur jetzt bei uns. Von Genghis Khan, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber da erschien kürzlich irgendwie eine Zahl, es waren Millionen, glaube ich, Nachfolger von Genghis Khan, weil der selbst in seiner Lebzeit Tausende von Kindern gezeugt hat. Ja, von Genghis Khan gibt es ja diesen Song hier, erzeugte 7 Kinder in einer Nacht. Und okay, es ist Schlager, aber wahrscheinlich ist da was, ein wahrer Kern in diesem Schlager zu finden. Also der spielt hier mit rein. Das ist, was wir sehen. Das ist der Prototyp des Vampirs. Die Upper Class, der Gentleman, der aber letzten Endes das Volk einfach aussaugt und von der Energie des Volkes lebt. Das ist der Prototyp, den John Polidori gezeichnet hat, und das ist Lord Byron. Jetzt, als ich das so gesehen habe, denke ich mir, das ist echt faszinierend. Wir haben zwei solche Bücher und beide von die da entstanden sind, dieser Villa Diodati, und beide Bücher zeigen ja etwas, was in unserer Welt passiert. Und das waren eben Leute, die wussten über diese Dinge Bescheid. Die hatten die Bildung, das zu verstehen. Und so wie Mary Shelley über Frankenstein schreibt, sie eigentlich schreibt über diesen Illuminatenorden, sie schreibt über Darwin, sie schreibt über diese totale faustische Überheblichkeit, so wie der Mensch sich über die Natur erhebt und so weiter. Die wussten über diese Dinge. Das ist, was ich hier sagen will. Die wussten Bescheid. Die kannten Adam Weishaupt. Die meisten Leute in ihrer Zeit haben das vielleicht nicht gewusst. Aber die wussten sehr wohl, wer Adam Weishaupt war. Und die wussten sehr wohl, was es so für Forschung gab. Die waren in ihrer Zeit sowas wie die Fortgeschrittensten überhaupt. Freidenker, die sich hier mit diesen Grenzwissenschaften beschäftigen. So wie wir heute oder sowas. Ja? Die kannten diese Themen. Die wussten darüber Bescheid. Und sie hat, so Mary Shelley hat sozusagen wie so eine Warnung auch gegeben. Vorsicht vor diesen Leuten, vor diesen Kräften. Ey, guck mal, was die freisetzen. Und genauso denke ich mir, dass dieser John Polidori, weil das ja diese Upper Class war, die wussten darüber Bescheid, über diese ganzen Schattenseiten, die es auch gab. Dort gerade in dieser englischen Aristokratie. Und Leute wie dieser Lord Byron, das ist vielleicht nicht der Einzelfall. Vielleicht ist das sogar ein größeres Netzwerk von Aristokraten, die das Volk aussaugen. Vielleicht noch mit einer längeren Tradition, die über Jahrhunderte zurückreicht. Ich sag's wohlgemerkt vielleicht. Aber das ist halt die Frage, die sich mir stellt, ob dieser John Polidori, als er das Bild des Vampirs gezeichnet hat, ob er nicht darauf hinweist, die gibt's wirklich. Nicht diese Dämonen und sowas, dass irgendwelche Tote aus dem Grab steigen. Hey, sorry, glaube ich nicht wirklich. Aber das ist die Bedrohung, die ist real und die gibt es wirklich. Und davon weiß das Volk nichts, das einfache Volk. Deswegen verpackt man das auch in eine Schauergeschichte. Er ist kein Whistleblower in dem Sinne, sondern das ist auch tatsächlich künstlerisch wertvoll. Er verpackt dieses Wissen, was die haben, als weil sie selber Aristokraten sind, Upper Class, und die genau wissen, welche Partys da laufen. So wie es vielleicht heute noch so Stanley Kubrick gezeigt hat oder so. Solche Feste hatten die damals vielleicht halt auch schon. Und das wusste der. Und das ist, was der da so literarisch umsetzt. Und da, voilà, da kommt der Vampir her. Jetzt ist es ja so, dass eben der Lord Byron, es ist ja nicht die einzige Figur in der Geschichte, wo es darum geht, wie Aristokraten das einfache Volk aussaugen. Also da gibt es ja noch, es gibt ganz viele Berichte davon und die variieren natürlich. Und wir können auch nicht alles wortwörtlich nehmen, aber ich möchte jetzt mal noch ein anderes Beispiel einführen, was historisch relativ gut belegt ist. Und das ist die Geschichte der Elisabeth Báthory. Oder Báthory heißt sie eigentlich. Elisabeth Báthory. Das führt uns jetzt nochmal in eine andere Zeit. Das ist hier, wann hat die gelebt? Das müsste so im 17. Jahrhundert gewesen sein. Also um 1600 rum, frühes 17. Jahrhundert. Da hat diese Frau gelebt. Elisabeth Báthory. Das war eine ungarische Gräfin. Und die kam aus einer der wichtigsten ungarischen Adelslinien. Ganz einflussreiche Familie. Und die war zu ihrer Zeit auch eine sehr mächtige Frau. Eine sehr reiche Frau auch. Ja. Und in dieser Zeit, da haben sich die Völker am Balkan und eben auch Ungarn, die haben sich eigentlich in einem permanenten Kriegszustand mit dem Osmanischen Reich befunden. Das große Türkenreich. Da ging es halt permanent zur Sache. Es war eine sehr kriegerische Zeit. Und diese Frau war als Staatsfrau oder als Staatsmännin, die hatte mehrere Burgen und so weiter, war die wohl sehr, sehr stark. Das ist tatsächlich eine der ganz großen weiblichen Persönlichkeiten. In Ungarn ist tatsächlich so, dass es einige Leute gibt, die immer noch als eine Nationalheldin feiern, weil die sagen, hier guck mal, das war eine Frau, die hat gegen die Türken gekämpft und die hat die Türken abgehalten. Ne? Aber bekannt geworden ist Elisabeth Báthory aufgrund ein paar anderer Geschichten. Sie trägt den Beinamen die Blutgräfin. Ja, und diese Báthory, wie gesagt, kommt aus einer ganz reichen Familie. Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Landadel, also eine hohe ungarische Aristokratie. Und die hat sich verheiratet mit einer anderen, wie das halt immer so ist, die machen ihre eigene Eugenik, mit einer anderen sehr, sehr mächtigen ungarischen Familie. Und dann als die geheiratet haben, das war wohl eine recht gute Ehe, es hat gut funktioniert. Ihr Mann, das war auch so ein Kriegsheld, ein Warlord, der permanent da in den Schlachten war. Und die haben sich wohl, wie man hört, so ganz gut ergänzt. Aber nicht nur in dem, was eine normale Ehe ist, sondern die hatten auch einen Hang zu Sadismus. Und was dort passiert ist bei der Elisabeth Báthory, am Anfang mit ihrem Mann zusammen, aber der ist nach ein paar Jahren dann gestorben und danach war sie alleine und da ging es weiter. Was passiert ist, die hatten eine Freude daran, junge Mädchen zu quälen und zu töten und zu foltern. Und die Zahlen von Elisabeth Báthory, die variieren zwischen mindestens 85 bis auf über 600 Leute. 600 Mädchen, die da gestorben sind. Und es waren halt hier das Dienstpersonal. Diese Frau hat einfach ein Vergnügen daran gefunden, ihr Dienstpersonal permanent zu demütigen, bis hin zum Tod. Das fing oft an mit irgendwelchen Kleinigkeiten, die macht irgendwas falsch, ein junges Mädchen, irgendwie was ist nicht richtig gemacht. Und ich will euch jetzt gar nicht diese ganzen Details aufzeigen. Das ist wirklich dark stuff. Also wirklich, das ist alles gut dokumentiert, mit welchen Foltermethoden, was da alles gemacht wurde. Das sind die übelsten Sachen. Das ist auch nicht nur eine Richtung, sondern die scheinen eine Freude daran zu haben, an allen möglichen Arten des Quälens, des Tötens, des möglichst langsam Tötens. Das ist alles auch immer verbunden mit so einer sexuellen Energie. Denn auch das, ja, das muss ich unbedingt noch dazu zählen, das ist ja auch was diesen modernen Vampirmythos ausmacht. Das hätte ich eigentlich vorsagen müssen. Weil im Unterschied zu diesem alten Vampirbild, das wilde, dämonische, hat dieser moderne Vampir, der Gentleman-Vampir, hat eben auch diese erotische Note. Ja? Der Biss an den Hals, was ja wie ein Kuss ist, was man auch so schön darstellen kann in Filmen und so weiter. Das ist eine erotische Note da drin. Ja? Und das ist hier bei der Frau auch. Die hat gequält, aber es war gleichzeitig auch so eine Erotik. Es ging ihm auch immer nur um junge Frauen und sie hatte da auch wohl sexuelle Beziehungen mit denen. Und das einmal wurde dann aus Spaß tödlicher Ernst. Da sind die übelsten Dinge abgelaufen. Und der einzige Grund, warum wir das überhaupt wissen, warum wir von der hören und warum das öffentlich geworden ist, weil die hat so einen Verschleiß gehabt. Das ist so krass. Also es klingt zynisch, aber soll nicht so sein. Ich versuche das nur zu beschreiben. So. Die hat so einen Verschleiß gehabt an jungen Mädchen, dass irgendwann einfach keine mehr da waren. In ihrem Umfeld, dort, wo die ihre Residenz hatte. Ich meine, alle Leute, die dort gelebt haben, du konntest da damals nicht einfach weg. Du warst ja Leibeigene. Da kannst du nicht einfach sagen, hey, ich gehe jetzt woanders hin, ich gehe in ein anderes Dorf oder sowas. Sondern die Leute waren denen ja völlig ausgeliefert. Und irgendwann waren halt einfach kein Nachwuchs mehr da oder nicht mehr genügend. Und dann hat sie angefangen, junge Mädchen aus edlen Familien, aus aristokratischen Familien auf ihre Burg zu locken. Unter anderem hat sie dann so eine Art Erziehungsschule gemacht, oder so eine Schule für junge Burgfräulein, weißt du. Und hat aber vor denen eben auch nicht Halt gemacht. Und hat dann angefangen, junge Adelstöchter dort genauso zu massakrieren. Und das ist der Punkt, wo dann Einhalt geboten wird. Denn die einfachen Leute hatten keine Chance, irgendwas zu machen. Aber selbst einfacher Landadel, der vielleicht nicht so mächtig ist wie die Báthorys, aber einfacher Landadel, der lässt sich das nicht mit sich machen. Der sagt, hey, meine Tochter, ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Und so kam das dann, wurde es zur Anzeige gebracht und wurde es dann alles öffentlich. Es kam dann auch zu einem Prozess. Sehr interessanterweise wurde sie nie angeklagt. Weil sie ist, kann man sie überhaupt anklagen? Wenn sie irgendwelche Leute von niederem Stand einfach tötet, ist gar kein Verbrechen. War kein Verbrechen zur damaligen Zeit. Weil aus Sicht von denen, von dieser Aristokratie, ist der einfache Mensch, ist gar nicht Mensch. Der hat einen Status wie ein Tier. Kannst du nicht anklagen. Die konnte man nicht machen. Trotzdem war aber so, natürlich eben dieser Landadel, der hat das nicht auf sich sitzen lassen. Und das ist ein Riesending geworden. Ja. Und so hat dann der König oder wer auch immer da die nächste höhere Instanz ist, hat eben da so ein Ermittlungen gestartet. Allerdings, und bei den Ermittlungen hat sie auch nie ausgesagt. Sie wurde nicht direkt beschuldigt, aber eben die Leute, mit denen die da auf ihrer Burg gelebt hat, die hat da so einen engen Zirkel gehabt. Das sind auch die krassesten Geschichten. Da könnte man ganz viel erzählen. Da könnte man eine Sendung draus machen. Also Geschichten von, dass da so eine Hexe noch war und so Zeug. Wie auch immer, man hat es dann alles eben auf diesen Kreis um sie rumgeschoben, hat gesagt, ja, die, ihr eigenes Personal, die wären da schuld. Die hätten das alles zu verantworten. Weil Fakt ist, du hattest dort halt, als dann die Vertreter dort in diese Burg reinkommt, überall hast du halt Leichen. Weißt du, die liegen da zum Teil noch rum oder Leute, die am Sterben sind. Das war halt, ey, wir reden von über 600. Also das hat auch Spuren hinterlassen. So, ja. Also absolut morbide Atmosphäre, das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Und ja, in diesem Verfahren, und deswegen wissen wir da so viel, da sind eben all diese Dinge aufgetaucht, Zeugenaussagen und so weiter. Und das ist alles ganz gut dokumentiert. Und ja, sie selber ist aber eben nicht angeklagt worden, weil sie eben von einem anderen Stand ist. Aber man hat sie dann dort festgesetzt auf ihrer eigenen Burg, ist sie dann eingesperrt worden und dann ein paar Jahre später auch gestorben. Das war die Elisabeth Báthory. Gibt aber auch noch weitere Geschichten. Und ich möchte nur daran erinnern, das ist eben nur rausgekommen, weil sie sich an anderen adligen Familien vergriffen hat. Sonst würden wir das gar nicht wissen von der Frau. Sonst würden wir immer noch denken, ja, ey, wow, das war da diese Báthory, die Türken geschlagen hat. Gibt noch ein anderes Beispiel, das führt uns im 15. Jahrhundert, noch früher, sieht man auch hier im 15. Jahrhundert. Das ist Gilles de Rais. Der war seinerzeit auch da, und das ist interessant, dass es immer diese Zusammenhänge auch mit so einer gewaltvollen Zeit gibt. Ja. Gilles de Rais, der hat in der Zeit gelebt des Hundertjährigen Kriegs, England gegen Frankreich. Und der war auch ein Kriegsheld. Ein Warlord. Und der ist irgendwann sogar Marschall geworden, also mit so einem der Top-Generäle, würde man heute sagen, des französischen Militärs. Und der hat auch Seite an Seite mit Jeanne d'Arc gekämpft, die Jungfrau von Orléans in diesem Wunder und so weiter. Also der war auch in seiner Zeit schon ein total bekannter Mensch. Weißt du, der war der Held Frankreichs so. Der hat die Engländer geschlagen. Gilles de Rais. Aber bei ihm kommen dann auch... geht dann die Geschichte so, dass er dann einen so extravaganten Lifestyle hatte, der auch so viel Geld verschluckt hat, dass er irgendwann permanent in Geldnot war. Und die Geschichte geht, dass er sich aus dieser Motivation heraus, mit Alchemie und mit Alchemisten und mit Schwarzmagiern zusammengetan hat. Also so geht die Geschichte, ich erzähle es erstmal nur so, wie die Story geht. Und er hat sich mit denen zusammengetan und auf der Suche, dass die mit Alchemie mit, oder auch mit schwarzer Magie, mit Ritualen das Geldproblem lösen. Und der Magier, den sie aus Venedig von allen Städten auch noch geholt haben, dieser Magier hat aber gesagt, hey, dieses Ritual geht aber nur, wenn wir Blut haben, wir brauchen ein Opfer. Das ist wieder dieses kranke Denken so. Und dann haben die angefangen. Und die Geschichten gehen, dass der dann durchs Land gezogen ist und verschiedene Residenzen hatte und überall sind dann dort die Kinder verschwunden so. Und es wurde dem vorgeworfen, da auch wirklich ein Serienmörder, also massenweise Kinder umgebracht zu haben, in der Hoffnung, dort dann irgendwie seine Macht zu erhalten oder sowas. Gilles de Rais. Jetzt ist es ja so, genauso ist es auch heute auch, solche Vorwürfe sind natürlich auch der ideale Stoff für Intrigen. Und sowohl bei der Elisabeth Báthory, da gibt es in Ungarn heute noch viele Leute, die sagen, nee, das ist eine Intrige gewesen des Hauses Habsburg. Diese ganzen Vorwürfe stimmen überhaupt nicht, sondern es war eine mächtige Frau. Und um die sozusagen aus dem Weg zu räumen, hat das Haus Habsburg diese Intrige gesponnen. Das glaube ich jetzt im Fall der Báthory nicht. Also da, mein eigener Eindruck ist, dass das schon ein Gewicht hat. Ja. Im Fall Gilles de Rais ist es durchaus möglich, dass es eher tatsächlich mehr so eine Art der Intrige war. Eine Intrige, weil das ist auch direkt in der Zeit, in der Hochzeit von Hexenverfolgungen und dann diese ganzen Vorwürfe, schwarze Magie. Aber wirklich viel beweisen konnte man ihm, glaube ich, nicht. Also da ist es durchaus möglich, dass es sozusagen nur konstruierte Vorwürfe sind. Aber was, glaube ich, deutlich wird, ist, dass es tatsächlich diese Phänomene gab. Es gab also diesen Adel, Hochadel, der Menschen niederen Standes aussaugt, quält, demütigt, zerstört. Und von denen lebt, von deren Energie lebt. Und das mag verschiedene Motive haben, wie jetzt bei der Báthory, wo man eher meint, das ist wirklich so eine Persönlichkeitsstörung, also wie krankhaft, Sadismus und so weiter. Es kann aber auch eben so einen okkulten Hintergrund haben, wie man es dem Gilles de Rais nachsagt, also einen rituellen Hintergrund, dass man das braucht, um irgendwie Macht zu gelangen. Übrigens hat man es der Bathory schon auch vorgeworfen. Da war es dann nochmal ein anderes Motiv. Die Idee, dass das Blut eine vielleicht verjüngende Wirkung hat. Eine gesundheitliche Wirkung. Ja, wenn du dich im Blut von irgendwelchen Jungfrauen badest, dass das dann deine Haut reiner wird oder sowas. Ja. Ob dem so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wir müssen uns diese Motive anschauen. Ja. Übrigens an der Stelle, über Blut könnten wir ganz viele reden, aber ich möchte jetzt mal diese Frage stellen. Ich weiß, das ist auch kein schönes Thema, aber die Frage muss man auch stellen, wenn wir mutig sind. Ist da vielleicht was dran? Ist da vielleicht was dran? Also kann jemand aus solchen bösartigen Handlungen und aus dem Blut von anderen Menschen da tatsächlich irgendeine Kraft rausziehen, die ihm irgendwelche Vorteile verschafft? Ich versuche es mal sozusagen in diesen Irrsinn, zu schauen, gibt es da vielleicht doch irgendwo rationale Motive, die zwar trotzdem dann kriminell sind und verwerflich und irrsinnig, aber zumindest rational, ja, die machen das, weil. Und an der Stelle möchte ich mal reinschmeißen, als etwas aus modernerer Forschung. Es gibt dort eine Droge. Um die ranken sich auch ganz viele Mythen so. Aber geben tut's die. Das nennt sich Adrenochrom. Und dieses Adrenochrom, da steckt schon der Name Adrenalin drin. Das ist also eine Droge, eine Substanz. Ich bin kein Chemiker, ich kann das vielleicht nicht gut genug erklären. Aber diese Substanz, die wird gewonnen aus einem lebendigen Menschen, aus dem Blut eines lebendigen Menschen. Und die Idee ist dahinter, Adren, also dass da dieses Hormon Adrenalin drin steckt. Wenn der Mensch eine sehr hohe Adrenalinausschüttung hat, dann kannst du sozusagen mehr oder besseres Adrenochrom ernten. Und das ist so, könnte. Eine wissenschaftliche Grundlage sein, warum Leute sowas machen. Dass sie sozusagen ein Opfer quälen und in totale Panik und Angst versetzen, damit dieses Opfer dieses Adrenalin ausschüttet, damit man dann an anderer Stelle irgendwo dieses Adrenochrom ernten kann, wenn es nicht zu hart ist. Also ich weiß, das ist heftiger Stuff, sich mit sowas beschäftigen. So. Aber die Frage müssen wir stellen. Dieses Adrenochrom, da ranken sich viele Mythen drum, aber es ist in der Popkultur ist es schon ein paar Mal aufgetaucht. Ihr kennt es wahrscheinlich von dem Film Fear and Loathing in Las Vegas, 90er Jahre. Übrigens auch ein Roman. Aber es ist auch schon vorgekommen in auch einem weiteren Kultfilm und Kultroman aus den 60er Jahren, Clockwork Orange. Da ist es nämlich auch schon drin. Da hat er dieser Alex, die gehen dann mal in diese Moloko-Bar, die haben ihre eigene komische Sprache. Moloko ist Milch. Und in dieser Milchbar, da gibt es Milch, die mit Drogen versetzt ist. Die nehmen keinen Alkohol, sondern die nehmen so irgendwelche Pillen in Drogen. Und das mit die krasseste Milch, die da haben, ist auch mit sowas, das nennen die dann irgendwie so leicht verändertes Wort, aber Dendrochrom oder sowas. Ja. Also das taucht schon ein paar Mal auf. Ja. Und die Frage müssen wir uns stellen. Und ich sag mal so, möglicherweise hat es irgendeinen Effekt. Möglicherweise hat es einen Effekt. Aber ich kann, wo ich mir ganz sicher bin, es bringt dir nichts, wenn du auf dem Weg, dich selbst zu erkennen und auf dem Weg zu Lebensglück, bringt dir das nichts und du brauchst es nicht. Aber es mag sein, dass Leute, die schon in diesem Irrsinn drinstecken, dass das wie ein Katalysator ist für Irrsinn, dass es den Irrsinn noch verstärkt und dass es für die Leute, die da drinstecken, schon etwas Spürbares auslöst. Das würde sich jetzt auch wieder berühren mit der Geschichte, die ich euch auch schon erzählt habe, als ich von der Saharasia-These gesprochen habe, die Wettico-Geschichte. So haben die nordamerikanischen Indianer das ja genannt, jetzt in Kürze, Wettico. Die nordamerikanischen Indianer haben das genannt, wenn es in extremen Hungerwintern, und das ist immer wieder so, die Not macht den Irrsinn. Ne? Wenn in extremen Hungerwintern die Indianer verhungert sind, da gab es Krieger, die dann aus dem Hunger irrsinnig wurden. Und die haben dann ihre eigenen Leute gefressen. Kannibalismus. Und das ist, wo die Indianer sagen, da hat dann irgendwas, wenn du anfängst, diese Schwelle zu überschreiten, da passiert auch dann sozusagen biochemisch was in deinem Kopf. Die Indianer nennen es Vetico, die sprechen eher von einer feinstofflichen Besetzung dann. Ne? Aber auf was die halt hinweisen ist, dass eben, wenn du das mit dem Blut von anderen Menschen und mit Adrenochrom oder was weiß ich, mit irgendwelchen Eiweißen, dass das etwas auslösen kann, biologisch, biochemisch im Menschen, dass der dann eben noch mehr dann in seinen Irrsinn geht, dass es wie so ein Katalysator ist für diese Dinge. Das heißt, wenn du diese Schwelle überschritten hast, dann geht das erst richtig ab. So. Dieser Weg in Und das ist nicht der Weg hin zum Glück, das ist nicht der Weg hin zu erkennen, wer man ist. Das ist der Weg hin in Despotie, in Irrsinn, in Tod, in Gewalt, in Verbrechen. Und das ist ja auch letztens schon eine Illusion, die machen das ja in der Hoffnung, mehr Macht zu bekommen. Es ist auch immer, auf was wir bei dem Thema Vampir stoßen, es geht immer um Macht. Diese Phänomene tauchen nur da auf, wo du so klare Machtstrukturen hast. Aber nochmal zurück zu den Vorwürfen eben. Bei dem Gilles de Rais, ganz ehrlich, man weiß es nicht hundertprozentig. Man kann es nicht sagen. Ist der jetzt, hat er das wirklich so durchgezogen, was ihm vorgeworfen wird? Oder ist es eine Intrige? Auch heute ist es genau das Gleiche. Heute, wenn wir über dieses Thema sprechen, Kindesmissbrauch. Und ich rede jetzt nicht über diese armen Seelen, die, was weiß ich, mit irgend sowas wie einer Pädophilie geboren werden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und das ist auch, muss man auch dagegen, die Kinder auf jeden Fall schützen vor diesen Menschen. Aber ich rede jetzt nicht vor denen, die wirklich einen sexuellen Gewinn dort haben, sondern ich rede von denen, die auf diesem Machttrip sind. Die aus diesem Aussaugen von der Genetik und von der Kraft der einfachen Menschen Macht bekommen wollen, um ihre Machtstruktur, diese Pyramidenstruktur auch noch zu festigen oder so. Also von denen rede ich. Und in diesen Machtstrukturen, das ist das Milieu, wo sich dann solche extrem düsteren Muster entfalten können. Aber genauso wie das heute ist, ist es natürlich auch idealer Stoff, um gegen jemand anders eine Intrige zu scheren. Und deswegen müssen wir so vorsichtig sein. Auch wenn wir in der heutigen Zeit sehen, wie all diese Skandale hochkommen, man muss vorsichtig sein. Aber was wir, glaube ich, sicher sagen können, was wir anhand von diesen Fällen sehen, und das sind nur die Fälle, die rausgekommen sind, ist, dass über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende hinweg, das einfache Volk nichts galt und kein Lebensrecht hatte. Und das ist in verschiedenen Ländern, hat es unterschiedliche Entwicklungen genommen. Und meine Theorie ist, dass das in England ausgeprägter war als beispielsweise bei uns in Deutschland. Ausgeprägt. Das heißt nicht, dass es das bei uns nicht auch gab. Aber ausgeprägter. Warum? Weil also in England die ganze Geschichte viel mehr diese Klassenunterschiede hervorhebt, bis zum heutigen Zeit. Deswegen sind auch viele von diesen ganzen Ideen, Klassenkampf, auch Marx und so, ist aus England gekommen. In Deutschland hatten wir auch diese Aristokratie, diese Aussaugende, natürlich. Aber wir hatten in Deutschland eben auch eine andere Bewegung, und da habe ich ja schon mal auch eine ganze Sendung drüber gemacht, die Stadt im Mittelalter. Habe ich das euch erzählt? Stadtluft macht frei. Egal von wo du kommst, wenn du in eine Stadt gegangen bist und ein Jahr lang in der Mauer der Stadt gelebt hast, warst du frei von dem. Und dann konnte dich keiner mehr da irgendwie jus prime noctem irgendwie auf sein Schloss zerren oder sowas. Das hatten die so in England nicht. In England, das war schon immer anders. Das war diese zentrale Stadt London und dieses Phänomen der Städte, wie das hier in Deutschland war, das gab es halt dort nicht so. Das ist, glaube ich, vielleicht so historisch, warum sich das dann in England noch mehr ausgeprägt hat und warum wir das vielleicht heute auch in England eben so weit verbreitet sehen. Weil dort vielleicht schon ganz lange, über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, eben so ein Milieu ist, ein Milieu von Machtstrukturen, die so etwas ermöglichen. Die das ermöglichen, diesen Irrsinn zu leben. Und vielleicht sogar, das ist dann das Nächste, aber es ist ja wieder ein eigenes Thema, vielleicht sogar diesen Irrsinn über die Generationen sogar weiter vererben. Und auch das ist das, wo es so schwierig ist, wenn wir zu diesem Thema sprechen. Also die Frage Täter und Opfer erscheint mir da nicht mehr so klar, weil diese Leute dort auch schon reingeboren sind und von klein auf in diesem Milieu leben. Und deswegen reicht es nicht, wenn wir dort einzelne Leute, und natürlich jeder, dem man was nachweisen kann, muss dafür Recht schaffen. Also Recht ablegen oder Recht schaffen, wie sagt man? Also muss dazu stehen und das ist auch juristisch, das ist keine Frage, da steht jeder dazu, dafür haben wir Gesetze. Aber das reicht nicht. Was es mir geht, ist zu zeigen, dass es hier lange, lange Traditionen gibt und aus Traditionen dann auch irgendwie Organisationen, Netzwerke vielleicht werden. Und da einzelne Leute rauszupicken, hilft uns nicht, sondern wir müssen erkennen, wo kommt denn das her? Und vielleicht das Milieu verändern, in dem diese Strukturen sich entwickeln können. Das ist genauso, aber wir können eben nicht alle da verurteilen. Wenn ich darüber spreche, ich sage jetzt nicht, jeder Aristokrat ist irgendwie ein Vampir. Mit Sicherheit nicht. Es war noch nie so und ist auch jetzt nicht so. Da gibt es eben auch verschiedene so. Aber was ich sage, ist, diese Machtstrukturen, wo die einen eine Aristokratiekaste bilden und die anderen eine Kaste von völlig Unfreien, von Leibeigenen, diese Strukturen, da entstehen die solche Sachen. Ja. Da hält die nichts mehr auf. Genauso ist es, wenn man so die Kirche anschaut. Ich würde nicht sagen, nein, und ganz offen, ich sage nicht, also es ist völlig unmöglich zu sagen, jeder Priester hätte so eine Veranlagung schon in der Richtung. Kann man nicht sagen, natürlich nicht. Da gibt es gute Leute so, die wirklich gute Arbeit machen so. Aber auch dort, du hast halt diese Machtstrukturen und du hast dort Leute, die denen ausgeliefert sind. Und in so einem Milieu kann sowas erblühen. Und dementsprechend ist es auch bei der Kirche gewesen, wo es dann eben auch nicht nur Einzelfälle sind, sondern wo dann ganze Netzwerke entstehen. Ne? Vielleicht jenseits von den Priestern, die das gar nicht mitbekommen und so. Aber in diesem Milieu kann sowas wachsen. Das ist, worauf ich hinaus will. So. Und das hat eben schon eine lange historische Tradition. Und ich glaube, das ist genau, worauf uns John Polidori und eben auch Mary Shelley mit ihren Geschichten hinweisen wollten. Hey Leute, guckt mal da. Natürlich nicht ganz so offen, das können die machen. Das sind keine Whistleblower, dann wären die ja selber dann in Gefahr gekommen. Aber das ist, um was es dort geht, darauf hinzuweisen, dass es da diese Tradition gibt. Und jetzt gucken wir mal hier auf unsere Zeit. Hier ein paar Beispiele von Vampiren. Das hier, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, aber der hier ganz in Schwarz, das ist einer aus dem saudischen Königshaus. Habe ich auch schon ein paar Mal hier gehabt. Familie Saud. Das sind ja ein paar Tausend. Das ist auch genau so eine Familie. Die leben über dem Gesetz. Und ich sage da auch nicht, nicht jeder Saud wird so bösartig sein. Schätze ich mal. Also ich kenne die nicht. Aber was wir wissen, ist, dass es in diesem Haus genau zu diesen Mustern kommt. Der Typ hier ist ein Bild, das ist in einem englischen Hotel entstanden. Dieses Bild war in einer englischen Zeitung. Das ist englische Presse so. Da hat dieser Typ hat einen seiner Diener getötet. In einem englischen Hotel. Der hat den so lange geprügelt, immer wieder prügeln, demütigen, wegen Kleinigkeiten, bis der halt tot ist. Wenn er tot ist, zack, kommt da der nächste her. Das ist genau das gleiche Muster, wie wir es bei Lord Byron gesehen haben, wie wir es bei der Bathory gesehen haben, wie es vielleicht bei Gilles de Rais war. Und bei all denen, von all diesen Vampiren, von denen wir nichts wissen, die da in ihren High Places sitzen, in ihren Schlössern und mit dem einfachen Volk machen, was sie wollen. Und klar, da gibt es vielleicht auch Gute, die sind dann herzlich und sowas, ja, aber hey, wenn dein Landlord so ein Typ war, du warst dem ausgeliefert. Genauso wie es heute immer noch. Ja? Und das sind auch da, das ist nur rausgekommen, weil es in dem Fall halt in einem englischen Hotel war. Und dann halt Kameras sind. Weißt du, der hat das jetzt nicht, das zum Teil im Aufzug und so, also im öffentlichen Raum. Aber wie viele solche Fälle kommen eben nicht raus? Weißt du, weil es einfach ganz normal ist. Ja? Dort sehen wir das. Aber wir haben da noch weitere Beispiele, ja? von Vampiren hier. Hier, ganz aktuell, die kennen wir. Ja? Jeffrey Epstein. Prinz Andrew. Geht's noch höher in der Aristokratie? Englisches Königshaus. Das sind Buddies hier. Ich meine, ich muss jetzt nicht die ganze Jeffrey Epstein-Geschichte hier erzählen. Ne? Haben wir auch schon gemacht und da gibt es noch mehr zu erzählen. Werden wir noch machen. Aber das ist hier einer, der in unserer Zeit aktuell, dem wird vorgeworfen, hier ständig Jugendliche, Teenager, Mädchen vergewaltigt zu haben, ein Mädchen Prostitutionsring aufgebaut zu haben für irgendwelche reichen Leute. Er ist selber reich, aber das ist Prinz Andrew. Und ich meine, Lord Byron ist englische Aristokratie. Das ist die Upper Class, der Upper Class sozusagen. Hat der Polidori das damals schon gewusst? War das damals auch nicht anders? Sehen wir hier tatsächlich jahrhundertelang so eine Tradition, in der gewisse oberste Kreise involviert sind? Das sind die Vampire. Ich meine, spannend natürlich auch dieses andere Thema. So. Aber das sind Vampire. So. Die saugen die einfachen Menschen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, und hinterlassen eine, ja, zerstörte Leben. Manchmal buchstäblich und töten die Opfer auch noch. Oder sie hinterlassen einfach zerstörtes Leben, wie wenn ein Lord Byron sein 13-jähriger Dienstmagd schwängert. Die ist gone, die heiratet keiner mehr. Die ist ihr Leben lang halt dann. Diese Leute sprechen von Low-Life-Scum, wenn die uns meinen. Wer war das damals? McCain. Auch so. Das Ding ist, heute ist es ja nicht mehr nur diese Aristokratie, die sich so auf Blut beruft, sondern heute ist es natürlich auch das Geld. Ja, und das ist wahrscheinlich auch nicht nur heute, es gibt schon eine ganze Weile. So ist auch schwarzer Adel entstanden, indem du dich in den Adel einkaufst. Weil du auf einmal so viel Kohle hast, dann wirst du halt geadelt oder sowas. Ja. Das gab es ja oft genug. Ja. Hier ganz am Anfang, der Jimmy Savile ist auch adelig. Sir Jimmy Savile. Von der Königin geadelt. Ja. Also ein Adelstand da oben. Das heißt, wir reden also nicht nur von diesen alten Blutlinien, sondern wir reden eben auch von sehr reichen Leuten, die auch wieder, und wieder ist es so, wenn du so viel Geld hast, wenn du Milliardär bist, dann bringt dich das in so Machtpositionen, wo vielleicht der einfache Mensch nichts zählt. Und wo die dann echt, um ihren Kick zu kriegen, es einfach nicht mehr reicht, irgendwie sich an den schönen Seiten des Lebens zu widmen. Eigentlich denkst du, mit Geld, du kannst so schöne Dinge kaufen, du kannst an schöne Orte reisen, du kannst schöne Sachen anschauen, schöne Sachen essen, also wirklich leben. Aber es reicht dir nicht mehr. Die brauchen diesen Kick. Und das treibt die da in eine Dekadenz rein. Ja, manchmal ist es einfach nur Dekadenz, die Suche nach dem Kick. Und anderes ist es vielleicht wirklich okkult, auch mit solchen Ritualen die Macht auszubauen oder zu erhalten oder sowas. Aber beides ist Irrsinn. Beides ist Irrsinn. Leute, ihr seid auf einem völlig falschen Weg. Hey, sorry, das ist... Gehen wir in die andere Richtung. Ja. Aber was es halt geht, ist vielleicht... haben wir dort eine ganz lange Linie, und das läuft schon ganz lange so. Und nur, dass wir das halt früher nie erfahren haben, weil in alten Zeiten durftest du natürlich erst recht nicht drüber sprechen. Selbst heute, ich kann es jetzt sagen, aber solche Dinge ans Licht zu holen, die es als Erster machen, also diese Whistleblower, die leben natürlich auch gefährlich, das ist klar. Ja? Und das war früher vielleicht noch viel größer, der Druck, dass du sowas nicht öffentlich schreiben konntest, sondern nur in eine Allegorie packen, wenn du ein guter Dichter warst. So wie es John Polidori gemacht hat, so wie es Mary Shelley gemacht hat, die sozusagen diese dunklen Machenschaften aus ihrer Zeit kannten, weil die selber vielleicht auf solchen Veranstaltungen waren, weil die selber auf irgendwelchen Schlössern eingeladen waren, wenn die da ihre Ice White Shut Party machen oder sowas in ihrer Zeit halt. Das haben die mitbekommen, die wussten, was halt dort abgeht, weil die selber aus dieser aristokratischen Szene kommen. Das heißt gar nicht, dass jeder von denen auch so bösartig war, aber die kannten es halt. Aber da hast du nicht drüber gesprochen. Durfte man nicht, konnte man nicht. Aber die Frage ist, ob man das schon lange eben ob es das schon lange gab und das eben darauf hinweist. 1816, das ist über 200 Jahre her. Und die Muster sind die gleichen, die heute auftauchen, ja. Einer darf natürlich nicht fehlen, wenn wir schon beim britischen Royal sind. Das ist ja hier Charles, Prinz Charles. Und das ist ja wirklich lustig. Es ist wirklich lustig bei so einem ernsten Thema. Der Prinz Charles hatte auch eine besondere Vorliebe für Transsilvanien. Und tatsächlich ist es so, es ist kein Witz, der Vorfahr für den Graf Dracula, das ist ja dann Bram Stoker, das ist nochmal 60 Jahre oder 70 Jahre nach der Geschichte von Polidori. Aber der Dracula ist ja das, was wir am meisten heute kennen, diese Figur des Dracula. Und die wurde ja nachempfunden dem Vlad, König Vlad oder Graf Vlad, Vlad der Pfähler, wie er genannt wurde. Und auch da ganz ähnlich wie bei der Bathory. Wenn du heute in Transsilvanien bist, für die Menschen dort ist der Vlad, das ist eine historische Figur, der ist für die nicht der Böse, sondern das ist für die ein Freiheitskämpfer. Weil bei dem war es ganz ähnlich wie bei der Bathory, auch der hat gegen die Türken gekämpft. Und die Grausamkeit von dem Vlad, dem Pfähler, die ist verbrieft. Den Namen hat er zurechtgetragen. Aber da könnte man auch argumentieren, hey, der hat halt, das ist ein kleines Land, diese kleinen Länder, und da haben sich diesen osmanischen Armeen gegenüber gesehen, die ja 10-mal, 20-mal mehr Soldaten hatten. Und dieser Graf Vlad, der hat sozusagen das gemacht, was man heute psychologische Kriegsführung macht. Er hat so in kleinen Aktionen so dann immer wieder die Türken gepiesackt an der einen oder anderen Stelle, da wieder Leute entführt und so weiter. Und die haben sie dann dermaßen grausam auch hingerichtet und dann eben gepfählt, so auf Pfählen aufgestellt, um eben dann die anderen, die einfachen türkischen Soldaten zu schocken. Und so, das hat auch einen Erfolg gehabt. Tatsächlich, der Vlad hat sein Land vor den Türken geschützt. Die haben das nicht geschafft, dort reinzukommen. Das hat die Türken so fertig gemacht. Wenn du dort hinkommst, dann überall diese gepfählten Kameraden und so weiter. Also diese Grausamkeit gab es. Und das scheint mir eben auch wirklich ein kausaler Zusammenhang zu sein. Das ist eine extreme Grausamkeit, dass das Milieu bildet, wo dann auch eben der Mensch wirklich, wo sich da etwas verrückt, entrückt, wenn du sogar willst. Ja. Interessant, also das ist nur bei Vlad, dem Pfähler. Aber den gab es. Und der ist auf jeden Fall das Vorbild für diesen Dracula. Bram Stoker hat diese Story von Vlad, dem Pfähler, halt dann eingeflochten. Und jetzt, wirklich, es ist kein Witz, das englische Königshaus, der Prinz Charles, hier Windsor, aber wir wissen ja, Windsor ist gar nicht der echte Name von denen. Den gibt es ja erst seit dem Ersten Weltkrieg. Eigentlich heißt die Familie Sachsen-Coburg-Gotha. Aber klingt ja nicht so englisch. Deswegen, beim Ersten Weltkrieg war alles blöd, wenn dann der einfache Volk sagt, hey, wir kämpfen für England. Aber der König heißt Sachsen-Coburg-Gotha. Und jetzt kämpfen wir gegen Sachsen-Coburg-Gotha. Irgendwas stimmt da nicht. Haben sie halt Windsor benannt, ist ja egal. Aber tatsächlich, und das ist kein Witz, dem seine Familie, einer von seinen Vorfahren, ist Vlad der Pfähler. Das ist tatsächlich so. Steht in der englischen Zeitung. Das ist wirklich kein Geheimnis hier. Da gibt es eine direkte Blutsverwandtschaft zwischen Prinz Charles und auch der Königin und Vlad dem Fähler. Und der Prinz Charles, der hat eine besondere Vorliebe für Transsilvanien und verbringt dort immer ganz viel Urlaub und fühlt sich halt wunderbar wohl in diesem Land, was sozusagen als kulturelle Heimat dieses Vampirismus wiederum gilt. Ja. Also finde ich einfach nur eine nette Anekdote. Und hey, Grüße an alle nach Transsilvanien. Ich sage auch, die eigentlichen Vampire sitzen in High Places. Das kommt nicht aus Rumänien oder wo auch immer das dann ist. Das ist ja was ich sage. Also mein Respekt an alle dort in Transsilvanien. Ist bestimmt schön dort. Aber das finde ich halt so als kleine Note, finde ich, sollte man es unbedingt noch erwähnen, dass es auch Charles mit Vlad dem Fähler verwandt ist und dort sich halt am allerwohlsten fühlt. Ja, was mir also, die Frage, die ich eben also aufstelle, ist dieses Vampir-Ding, also der aussaugende Aristokrat, ist das vielleicht eine alte Geschichte? Ist das etwas, was lange Zeit läuft? Eins habe ich jetzt noch für euch, weil es wird dann immer so, gibt dann die ganzen Vampirfilme, ja, Dracula auf seinem Schloss und so weiter, aber hey, jetzt haben wir schon so ein paar Vampire unserer Zeit gesehen, hey, gucken wir uns mal so ein Vampir-Schloss an. Ne? Was ist das hier? Ich habe jetzt auch nur eine historische Aufnahme genommen, aber das ist das Château des Amerois. Das ist in Belgien und um dieses Schloss ranken sich wirklich krasse, krasse Geschichten. Ich sag's auch gleich, ich weiß es nicht, ob die stimmen. Ich kann das nicht beweisen. Aber dieses Schloss, das ist auch eng verbunden mit dem Dutroux-Skandal in Belgien in den 90er Jahren. Und Leute, Forscher, die dieses Thema schon damals in den 90ern so erforscht haben, letztens auch diesen ganzen Dutroux-Skandal mit ausgelöst haben, also die Größe von dem, ja, dass dann so weit gekommen ist, dass es beinahe in Belgien eine Revolution gegeben hat. Der Weiße Marsch, der war wirklich die größte Demonstration, die Belgien je gesehen hat. Da waren Hunderttausende von Menschen auf der Straße, die gesagt haben, Schluss, wir wollen das nicht haben. Wir wollen also so ein Milieu nicht haben, in dem solche Verbrechen geschehen können und sich da einnisten können und vielleicht über Traditionen sogar. Und dieses Château des Amarois, man kann es nicht beweisen, ich kann es nicht beweisen, aber ganz viele Leute bringen das in Zusammenhang. Und da wird gesagt, dass das eins von den wichtigsten Schlössern ist, wo sich eben diese dunkle Aristokratie zusammentut, um dort eben diese ja, verwerflichen, schrecklichen, grausamen Rituale abzuhalten. So. Das soll dort passieren in Belgien. Und es gibt auch schon Leute, so, die dort hingegangen sind, also die davon wussten und dann mal schauen. Und das ist auch heute noch extrem abgeschirmt. Also Security, da gibt es alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist so Kabel, die in der Wiese laufen, wenn du drüber läufst, dann gleich Alarm kommt und so weiter. Hochbewacht. Und das ist eins von diesen Orten, wo man sagt, dass solche Dinge vielleicht passiert sind. Ob das jetzt heute immer noch so ist, weiß ich nicht, nachdem das jetzt auch in der Öffentlichkeit ist. Und ich bin jetzt nicht der Erste, der das bringt. Ja. Also wie gesagt, das ist, wenn ihr das googelt, das Château des Amarois, da findet ihr, Gott, da kommt ganz viel. Wie glaubwürdig dann jede einzelne Information ist, das ist wieder das Schwierige. Aber ob es überhaupt dieses Schloss ist, aber was ich hinweisen will, es gibt eben solche Schlösser immer noch. Das sind die Dracula-Burgen und nicht irgendwas in Transsilvanien, sondern wir sollten mal bei uns schauen, bei uns in Europa so. Und dort mal den Stein auflüften so. Und da kommt dann einiges dann zum Vorschein. Ne? Ja, kommen wir jetzt hier zum Schluss. Mir geht es nicht darum, irgendwie schwarz gegen weiß. Ja, meine Grüße gehen jetzt wirklich auch an alle Fledermäuse da draußen. Auch an alle Bewunderer auch von Schwarz. Und ich bin hier in Leipzig, eine Stadt, die jedes Jahr das Gothic-Treffen beheimatet. Und da sind so viele Leute auch, die jetzt auch eine gewisse Affinität haben zu diesem ganzen Literatur-Noir, auch zu diesem künstlerischen Umgehen und auch zu diesem Vampir-Bild. Heute in der Popkultur, der Vampir ist ja in der Popkultur noch mal weiter gemorpht. Heute haben wir einen der bekanntesten Bestseller, hier, wie ist das nochmal, diese drei Bücher, Bis zum Morgengrauen und so weiter, das sind Weltbestseller. Da werden Filme gedreht, das ist, wie die Leute das wahrnehmen. Schon Kinder lernen Vampire kennen und das ist dann gar nicht mehr unbedingt so dieses Böse. Noch nicht mal mehr der böse Gentleman, aber schon gar nicht mehr dieses archaische, dämonenhafte, was wir da in der Archäologie noch irgendwie sehen, sondern das sind dann Ja, es ist einfach eine andere Art von Spezies, Mensch irgendwie und so weiter. Und so wird dieses Ding immer weitergespinnt. Leute, die jetzt da eine Affinität zu haben, da habe ich gar kein Problem mit. Ich grüße euch. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist alles böse. Sondern mir geht es schon immer darum, eigentlich hier Yin und Yang letztens zusammenzubringen. Ich bin nicht der rein Weiße. Die Dunkelheit gehört dazu. Jetzt kommen wir eben in diese Dunkelheit, jetzt ist diese dunkle Jahreszeit und die ist auch okay. Und dann können wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Um was es für mich schon immer geht, als ganzheitlicher Mensch oder das, was ich anstrebe, was ich sein will, ein ganzheitlicher Mensch, da geht es eben um die Vereinigung von Yin und Yang. Und das hat das Lichte und das Dunkle. Ich stehe da nicht auf einer Seite. Aber diese Leute hier, von denen wir sprechen, das ist ja nicht das Dunkle, sondern das sind Leute, die sind eben entrückt. Die sind verrückt, das ist irre, das ist Irrsinn, das ist pathologisch, das ist krankhaft. Oder das ist Vetiko, wie es die Indianer nennen, so eine Art Besessenheit. Das ist nicht hier innerhalb von diesem Yin-Yang. Das ist das, was uns alle bedroht. Sich diesen dunklen Kräften, den Fledermäusen und so weiter, den Geschöpfen der Nacht zu widmen und dieser ganzen Kultur, den Nachtschattengewächsen, was weiß ich. Das ist alles für mich okay. Das ist alles Teil der Natur, das ist Teil des Lebens. Ey, wir haben die ganze Zeit Tag, Nacht, das ist fein. Sich auch damit künstlerisch auseinandersetzen, sich so zu kleiden. Da gibt es ja Leute, die machen auch voll einen Lifestyle. Ich glaube da gar nicht, was für verrückte Leute. Nein, das sind nicht die wirklich Verrückten. Aber was für freakige Leute es da draußen noch gibt, die einen so einen Lifestyle zehren und dann sich von tatsächlich dann so Bloody Mary mixen und so Kram. Ich würde es nicht machen, aber hey, das ist nicht das Problem. Das Problem sind diese besessenhaften, schwerstkriminellen Gruppen, Netzwerke, die es vielleicht gibt. Und das gilt zu heilen. Und das ist der Grund, warum ich darüber spreche. Es ist ein schwieriges Thema, es ist Dark Stuff. Und gibt vielleicht viele Themen, die auch schöner sind. So. Aber schau, ganz oft argumentiere ich auch so oder versuche das auch aufzuzeigen. Wir sind eins als Menschen, wir sind eins. Für mich ist der Dämon nichts, was da draußen ist. Der Dämon kommt aus dem Menschen raus. Wir Menschen kreieren das. Was nicht heißt, dass es nur Fantasie ist. Also wir sind kreative Geister. Das hat dann schon eine Wirkung auf uns. Es hat eine Wirkung. Eine Wirkung, die sich entfaltet. Und deshalb spreche ich über dieses Thema. Weil es auf unsere Erde wirkt. Solange wir solche Netzwerke am Start haben, die solche Dinge machen, können auch wir uns nicht komplett frei entfalten. Weil wir auf einer feinstofflichen Ebene sind wir verbunden miteinander. Oder jetzt in einfachen Worten gesagt, die schicken ihre Bad Vibes auch hier rein. Versteht ihr? Das ist dann, nenn's morphogenetisches Feld, nenn's Kollektiv oder was. Aber diese Bad Vibes, die sind da drin. Und weil wir alle miteinander verbunden sind, kommt das natürlich auch bei uns an. Und da ist sozusagen, wo sich das auseinandersetzt. Das ist der Grund, warum ich auf dieses Thema gehe. Nicht, weil ich jetzt hier der Rächer bin und sage, das sind die Bösen und die müssen wir jetzt am besten pfählen oder sowas. Nein. Natürlich muss man das auch juristisch aufarbeiten, das fordere ich immer. So, wenn wir von Verbrechen reden, dann müssen wir es auch weltlich uns damit auseinandersetzen. Aber viel wichtiger erscheint mir eben diese Muster erkennbar zu machen. Diese Muster, die entstehen eben in diesem Milieu, wo wir so totale Hierarchien haben und totale Autoritäten und wo ganz oben unglaubliche Macht sich sammelt und der einfache Mensch nichts zählt. In diesem Milieu entstehen solche Sachen und das sollten wir ändern. Das sollten wir zur Heilung bringen und wir können es auch zur Heilung bringen. Weil das ist eben aus meiner Sicht nicht auch da wieder. Das ist nicht irgendein Dämon, der von außen kommt, sondern das ist in uns Menschen selbst. Das sind sozusagen gewisse psychologische Mechanismen, die sich da entfalten, zur Entfaltung bringen und hier halt in wirklich richtig destruktive Richtung gehen. Und wir sind alle eins. Und deswegen beschäftige ich mich damit. Und deswegen reden wir darüber, weil ich halt auch die Hoffnung habe, je mehr da Licht drauf kommt, desto schwächer werden auch diese Strukturen. Ne? Und das scheint mir auch tatsächlich jetzt in unserer Zeit zu passieren. Also mir geht es wirklich, Grüße auch an alle Fledermäuse draußen. Es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie da zu zeigen, und wenn sich die Kinder zu Halloween maskieren, das ist für mich auch okay. Da habe ich jetzt keine Sorge damit und witter da jetzt auch nicht gleich irgendeinen finsteren Okkultismus. Das ist, wo die Vampire sind. Das ist was sehr Weltliches. Ja? Und da gilt es drauf zu schauen. Ne? Ja, wie geht man damit um? Jetzt, am liebsten würde ich ja jetzt Musik spielen. Ihr wisst, ich habe auch ein Faible für Musik und ist auch Teil meiner Natur. Und cool reinpassen würde jetzt ein Song von einer Band, die auch meinen Namen, einen Bandnamen trägt. Frankie Goes to Hollywood. Eigentlich auch ein super interessanter Bandname. In Hollywood haben wir auch schon gehabt, das Thema. Und auch über die Band können wir einiges sagen. Und ich sage jetzt auch hier wieder nicht, ey, das sind keine Idole. Wer weiß, was die auch wiederum für Geschichten am Start haben. Ja, das ist mir alles bewusst. Mir rein um die Musik. Aber die haben so einen Song gemacht. Und der heißt The Power of Love. Und den würde ich jetzt eigentlich am liebsten spielen. Und ich kann es jetzt hier nicht, YouTube und Copyright, wir wissen es, wir können es hier nicht frei so ein Kunstwerk schaffen. Aber ihr könnt es euch ja denken, wenn ihr den Song kennt. Oder wenn ihr nicht kennt, hört es euch einfach an. The Power of Love. Und das sind die ersten Worte, die sind ganz leise nur. Ganz leise. Die sind gesprochen. Ja? Und da sagt er so, I protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. The power of love. Die Liebe und die Kraft und das Vertrauen in unsere Seele, das ist, was dann auch das fernhält von unserem Leben. Brauchen keine Angst haben, das anzuschauen. Ja? Sondern wir können es anschauen und brauchen jetzt nicht Angst haben, jetzt habe ich mich mit dem beschäftigt, jetzt Resonanz, jetzt kommt es in mein Leben, die Vampire. Nein, ich habe mich mit dem schon lange beschäftigt. Ich schaue mir auch die Dunkelheit an und das kommt aber deswegen nicht in mir. Und wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann freue ich mich über diesen wunderschönen Herbsttag und werde das auch wieder genießen und laufe dann nicht die ganze Zeit rum. Oh, Vampir da. Und sobald ich irgendeinen der sehe, der ein bisschen mächtig ist, oh, Feind. Nein, so nicht. Ja. Das ist die Kraft der Liebe. Das ist, weil das ist genau diese Vibration. Ich sag's euch ja, diese Vampir-Vibration, die ist im morphogenetischen Feld gelandet. Also setzen wir dem auch was zum Ausgleich. The Power of Love. Das ist, was es ist. Und das ist, was eben die Vampire von deinem Haus fernhält. Nicht so sehr Knoblauch, da würde ich nicht darauf vertrauen. Oder irgendein Kruzifix, das ist dann auch eingebettet in den ganzen katholischen Glauben und so weiter. It's the power of love, das ist die Schwingung. Und deswegen erzähle ich das, dass wir die Motivation auch haben, da weiter auch an uns zu arbeiten, uns freizusetzen, frei zu werden. So, das sind Dinge, die mir am Herzen liegen, um eben diese Machtstrukturen, die solche Netzwerke erst ermöglichen, um die zu beenden, um das zur Heilung zu bringen. Ne? Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch da das ein bisschen was gebracht, den einen oder anderen Zusammenhang mal so zu sehen. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin uns unterstützt, uns gewogen bleibt. Wir brauchen eure Unterstützung. Deswegen werde Premium-Abonnent. Unterstützt uns, wie ihr auch immer könnt, wie es eure Lebenssituation auch verlangt. Oder möglich macht. Und ja, würde mich freuen, wenn euch das Thema auch ein bisschen inspiriert hat und keine Angst davor haben. Keine Angst. Vielleicht das noch zum Schluss. Das ist spontan jetzt, weil ich höre das so oft, wird das auch mir gesagt, so, ja, aber das ist auch ganz schön Dark Stuff, mit dem du da machst. Und ist es denn nicht so, dass ganz viele Leute glauben, dass wenn du deine Aufmerksamkeit irgendwo drauf richtest, dann wird das größer. Und das wird dann vielleicht deine Realität. Und das ist falsch. Es ist richtig, wir sind kreative Geister, das heißt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, da geht auch unsere Vibration rauf, auch unsere Kreativität. Aber zu sagen, beschäftige dich lieber nicht mit diesen düsteren Themen, weil sonst ziehst du die nur an, das ist genauso falsch, wie wenn ein Arzt sagen würde, mein Thema ist Gesundheit, deswegen schaue ich mir die Krankheit nicht an. Wenn du jemanden gesund machen willst, musst du dir die Krankheit anschauen. Und da darfst du auch keine Angst davor haben. Das ist auch manchmal eklig und es riecht nicht gut und sieht nicht gut aus. Aber da natürlich musst du es anschauen. Brauchst keine Angst haben, dass es dann gleich auf dich überspringt und dich ansteckt. Der starke Heiler, der hat davor keine Angst. Und der ist eben auch in seiner eigenen Stärke und kann die Dinge ansehen und kann damit was machen, damit es auch besser wird. Und ich glaube, das ist so eine New-Age-Lüge. Und Lüge ist ein hartes Wort, aber ich glaube, dass manche das ganz bewusst als Lüge einsetzen, zu sagen, hier, schaut da nicht hin, ist alles in Ordnung, schau lieber dahin, wo die weiße Wattewelt ist und dann geht's sehr gut. Halte ich für falsch, sondern das Ganze sehen. Yin und Yang, weiß und schwarz, das alles sehen. Und eben dann diese extremen Auswüchse, die braucht es gar nicht. Brauchen keine Menschenopfer. Seit letztens ist es alles auch so faustischer Irrsinn, in dem ein Trip, in dem diese Leute sind. Und das braucht es eigentlich gar nicht. So, wenn wir eben ein anderes Milieu haben, dann können wir diese Polarität, die das Leben hat, Yin und Yang, Schwarz und Weiß, die können wir dann künstlerisch und mit Freude, tänzerisch können wir das machen. Also dann können die, das Weiß und Schwarz kann miteinander dann tanzen und muss sich da nicht irgendwie bekämpfen auf Dauer. Das ist so meine Vision und das ist der Grund, warum ich mich auch damit mit solchen Themen beschäftige und auch die mit euch teile, weil ich das Vertrauen auch darin habe, in die Kraft unserer Herzen und im Sinne der Heilung. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Ciao. Kommt gut durch den Herbst.